Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Heute mit an Bord der Sascha Lobo der Brettspielszene. Hier sie.
Wow. Das ist lange her, dass ich rote Haare hatte.
Aber es geht nur gut. Um das Feeling, ja.
Sascha Lobo der Brettspielszene. Ja, das ist cool. Es gefällt mir.
Ja, bitteschön. Klingt nach,
als würde ich teuren Kaffee trinken und in einem Starbucks sitzen dabei, was ich jetzt tatsächlich gerne machen würde.
Ja, nee, es ging mir vielmehr darum, dass du häufig als Gast eingeladen wirst, in letzter Zeit zumindest ist das mein Gefühl, um zu diversen Themen Stellung zu beziehen.
Das kommt hin. Das liegt aber auch nur daran, dass ich zu faul bin, selber was zu machen.
Ja, das stimmt. Du hast mich natürlich auch
andere aufnehmen.
Ja.
Genau.
Ja, also ich wollte heute eigentlich ganz alleine sprechen, aber dann hat er gesagt, du, das geht nicht. Du brauchst hier jemanden Kompetenten. Dann habe ich gesagt, Knut kann auch nicht. Gut, nehme ich dich.
Ja.
So war das damals. Genau. Nee, alles klar. Es geht darum, dass wir ja beide auch im Bibelchat unterwegs sind und da sind ja auch diverse Diskussionen und du unterhältst dich ja häufig mit den anderen, um sie, großzügig davon, ja genau, also bei der Menge an Text, die dabei rumkommt, weiß ich genau, was du denkst und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Die Frage steht heute im Raum, ab wann ist ein Spiel ein Storyspiel? Und ausschlaggebend war die interne Diskussion über Robin Hood, die Abenteuer des Robin Hood, besser gesagt, von Kosmos, wo du gesagt hast, im Leben ist das doch kein Storyspiel und ich aber irgendwie schon der Meinung bin, dass es schon ein Storyspiel wäre. Und deswegen möchte ich dich mal bitten, jetzt zu sagen, warum du das denkst, dass es kein Storyspiel ist.
Erstmal möchte ich noch mal kurz anmerken, wie großartig ich unsere Vorbereitung fand.
Ja.
Dass du gefragt hast, hast du Lust, mit mir drüber zu streiten, was ein Storyspiel ist? Und ich gesagt habe, ja. Und wir dann eine Woche nicht drüber gesprochen haben und du dann gesagt hast, ja, hier ist jetzt übrigens der Link, wir nehmen dann jetzt auf.
Ey, das ist mir wirklich früh eingefallen, ne? Also hätte ich noch arbeiten müssen, wäre es schwerer geworden.
Also ich fühle mich gut vorbereitet.
Klar.
Und jetzt habe ich tatsächlich meinen einminütigen Monolog genutzt, um drüber nachzudenken, wie das meine Antwort ist. Warum Robin Hood kein Storyspiel ist, so will ich das gar nicht sagen. Also ich glaube auch nicht, dass ich das so gesagt habe. Was ich sagen würde, dass es kein gutes Storyspiel ist, weil die Story nicht gut ist. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art und Weise, wie die Story transportiert wird. Aber auch inhaltlich.
Gut. Ja, was genau also, stört dich dran? Ist das diese Einfachheit der Story, die hätte ausgereifter sein können? Oder?
Oh, wow. Wenn es einfach nur Einfachheit wäre. Das klingt jetzt echt fies. Also ich könnte sehr viel über Storyspiele reden, aber wenn wir einfach nur auf Robin Hood rumbashen wollen, auch okay.
Nee, wir machen alles, aber ich dachte, wir fangen damit einmal kurz an.
Ja, also ich kann schon mal sagen, ich habe ziemlich viele Spiele gespielt, die man als Storyspiel bezeichnen könnte. Und ich glaube, es ist ja auch gar nicht, also was ist ein Storyspiel? Also jedes Spiel erzählt in irgendeiner Art und Weise eine Story, auch Catan. Aber ich glaube, wenn wir über Storyspiele sprechen, dann denken wir schon an Spiele, die irgendwie eine zusammenhängende Geschichte erzählen, die man in irgendeiner Art und Weise auch erfährt. Und in welchem Maße man die erfährt, das kann ja immer so ein bisschen variieren. Wenn ich so an so einen Arkham Horror denke, wo irgendwie einfach nur so ganz zufällig irgendwelche Ereignisse hintereinander passieren, die alle für sich stehen und die vom Spiel auch gar nicht so gedacht sind, dass sie in einem Zusammenhang stehen, aber die so in der Fülle halt einfach irgendwie so eine Narration ergeben, die sich im Kopf der Spieler irgendwie entwickelt, wo man so sagen kann, weißt du noch, wo ich da irgendwie, wo das Haus gebrannt hat und dann bin ich raus und dann war da dieses Monster und dann bin ich in die andere Welt gezogen worden und dann ist das passiert, dann ist das irgendwie eine Storyline, ob die dann cool ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das ist für mich zum Beispiel auch ein Storyspiel, weil es da irgendwie drum geht, was erlebe ich da. Dann kann eine Story natürlich noch irgendwie so das sein, was so zwischen den Spielern passiert, wo man so die Interaktion zwischen den Spielern irgendwie so als Story erfährt, dass ganz groß sowas wie, also gerade so diese ganzen Social Deduction Spiele, auch so Battlestar Galactica ist dann vielleicht so ein Mischding, wo halt viel durchs Spiel passiert, viel durchs Thema und dann viel aber auch durch die Sachen, die am Tisch passieren. Und dann gibt's ja auch einfach Spiele, die einfach eine Geschichte dir vorlesen und du die in irgendeiner Art und Weise interaktiv erlebst. Also eine Story, die schon vorgegeben ist. Sagen wir mal, keine Ahnung, Tainted Grail.
Ach so, ja.
Cantaloupe. Cantaloupe genau. Ist ja perfekt, weil Cantaloupe ist ja irgendwie eine ziemlich straighte Story.
Ja.
Die ist halt vorgegeben. Klar kannst du irgendwie bestimmen, in welcher Reihenfolge du wohin gehst, aber es ist vorgegeben, was du zu tun hast und es gibt nur minimal Abweichungen, was du nicht erleben kannst oder erleben kannst.
Ja, vor allem kannst du ohne die Story das Spiel einfach nicht spielen. Also das ist
genau.
Dann wäre es ein Mechanismus, der nirgendwo greifen kann.
Genau. Und das sind so irgendwie so verschiedene Arten, wie ein Storyspiel sein kann. Und bei Robin Hood, heißt das überhaupt Robin Hood oder heißt das die Abenteuer?
Die Abenteuer des Robin Hood, aber das auszusprechen fordert es jedes Mal zu viel.
Genau, wir nennen es jetzt mal einfach Robin Hood. Tja, was ist das? Ich meine, da liegt ein 200-seitiges Buch dabei. Also eigentlich müsste man meinen, in diesem Buch steht halt eine Story. Eine Story, die es wert ist, dafür 200 Seiten zu bedrucken. Genau, also man könnte denken, das ist jetzt eins dieser Spiele, die einem so eine Story vorgeben und die erleben wir halt und das ist so ein bisschen interaktiv. Also wir machen irgendwie so Handlungen auf dem Spielbrett und je nachdem, welche Handlungen wir machen, kriegen wir unterschiedliche Storyfetzen aus diesem Buch halt herausgegriffen und wenn wir die Sachen richtig machen, dann erleben wir die Story, die der Autor uns vorher in dieses Buch reingeschrieben hat.
Ja, das wäre jetzt...
Das ist ein Storyspiel. Also ja, auf jeden Fall ist Robin Hood ein Storyspiel. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, warum es kein gutes Storyspiel ist. Also erstmal ganz, ganz grob angefangen. Dieses Spiel behandelt Robin Hood. Wir alle kennen Robin Hood. Und zwar in tausenden Varianten. Und es gibt auch rein geschichtlich extrem viele Varianten, die man nehmen könnte für Robin Hood. Also ich meine, Robin Hood ist ja auch eine Sage, die sich über mehrere hundert Jahre entwickelt hat. Aber wofür sich Michael Menzel, was ist es, ne? Genau, wofür er sich entschieden hat, ist wirklich den Teil zu nehmen, den man so als Allgemeinwissen kennt. Robin Hood ist ein Mensch, der kann sehr gut Bogenschießen und der lebt mit seinen Gefährten in einem geheimen Versteck im Wald und klaut von den Reichen und gibt es den Armen und dann gibt es den bösen Sheriff von Nottingham und es gibt den, wie heißt der blöde Nichtkönig?
Prinz John.
Und der würde gerne König werden, aber sein Bruder, der eigentliche König ist, der ist gerade irgendwie in fernen Landen und macht Kreuzzüge und deswegen möchte Prinz John gerne irgendwie die Krone an sich reißen. Wahrscheinlich durch Heiraten und irgendwo in diesem ganzen Kanon des Robin Hood-Geschehens ist mit Sicherheit auch irgendwo noch ein, wie heißt das denn? Bogenschießwettbewerb mit drin.
Keine Ahnung. Das ist ganz, ganz wichtig.
So was. Das ist irgendwie das, was wir von Robin Hood kennen. Das kennen wir aus Disneys Robin Hood, das kennen wir aus Kevin Costners Robin Hood. Genau. Es ist gar nicht Kevin Costners Robin Hood, aber eher, ne, es ist alles wirklich drin. Und wir kennen tausend Varianten von Robin Hood. Wir kennen diese, also jetzt aktuell ist ja noch diese Kinderserie zu Robin Hood. Wo Will Scarlet sogar ein Mädchen ist oder eine Frau. Ja, eher Mädchen, sind ja eher noch alles irgendwie so ein bisschen jünger da. Da haben sie noch so ein bisschen Variation reingebracht. Und es gibt sehr kreative Arten, mit Robin Hood umzugehen. Also dann haben wir zum Beispiel noch, jetzt ganz abgefahren, Robin Hood wird noch bei Doctor Who verarbeitet und da geht es dann natürlich irgendwie um Außerirdische und wie das dann irgendwie dazu geführt hat, diese Robin Hood-Sage zu machen. Man kann wirklich so viel kreative Sachen damit machen. Aber ja, ehrlich gesagt, das Robin Hood, was wir da jetzt vorliegen haben, das macht ja wirklich nur den Minimalansatz. Nämlich, es stellt die Frage, wenn wir jetzt einen 14-Jährigen fragen, was weißt du über Robin Hood, erzähl mal, dann können wir uns daneben stellen und das alles aufschreiben und dann haben wir genau die Story, die in diesem Spiel vorkommt.
Ja, wobei und die Story tatsächlich sich noch in zwei Richtungen aufteilt. Also ich tatsächlich kannte natürlich so ein Minimum der Story, ne? Du hast halt Lady Marian, wobei die ja in manchen Filmen die Geliebte ist oder halt auch von Prinz John geheiratet werden soll. Das war hier nicht der Fall. Also ein bisschen abseits von der Main Story, die ich kenne, das ist Disney und Kevin Costner. War es dann doch schon ein bisschen anders, dass zum Beispiel, nee, spoilern kann ich jetzt nicht, schade. Jedenfalls ist es dann schon ein bisschen abgewichen, aber ich denke, die wollten halt einfach das Risiko nicht eingehen, dass wenn sie schon ein neues Spielprinzip machen, dass sie sich dann wenigstens an etwas klammern, das die Leute so kennen.
Ja. Ich würde ja, das stimmt schon. Und er hat ja auch gesagt in einem Interview, er wollte was machen, was die Leute kennen. Und da hat er dann Robin Hood genommen. Und das ist auch eine gute Idee. Ich denke halt nur, es gibt halt zwei Möglichkeiten, das zu machen, dass ich persönlich das dann richtig gut finde. Erstens, mach eine interessante Version von Robin Hood.
Ja.
Und nicht einfach nur das, was wir eh schon haben. Irgendwas Neues. Und oh, ich will nicht auf dieser Feministenschiene rumreiten, aber ich meine, Robin ist ein geschlechtsneutraler Name. Hätten wir wenigstens eine Frau aufs Cover packen können. Also irgendwas, keine Ahnung. Es gibt so tausend Möglichkeiten, Robin Hood interessanter zu machen.
Oder zumindest aber, die Option einfach geben. Also du kannst ja eine Figur, kannst ja zwei, ich meine, ob da sind jetzt eh schon Figuren drin ohne Ende, dann kannst du einfach noch eine weitere dazu machen.
Ja, ich meine, ich habe schon von Kindern gehört, die total enttäuscht waren, dass Will Scarlet ein Mann ist. Die haben dann gesagt, was, der ist ein Mann? Aber das ist ja gar nicht richtig. In der Serie ist das doch eine Frau.
Das fühlt sich aber naja, nicht keine richtig Ahnung. An.
Ja. Irgendwas hätte man machen können. Also inhaltlich, in der Präsentation, keine Ahnung. Oder was man sonst machen kann, man kann es halt richtig gut erzählen. Und das Spiel macht irgendwie beides nicht. Weil zu einer Story, also wenn man mal so drüber nachdenkt, du hast das auch durchgespielt, ne?
Ja, kann ich. Ich habe es wirklich komplett durchgespielt. Also den zweiten Run, den habe ich auch noch gemacht.
Oh, das tut mir leid. Aber also um den zweiten Storyzweig noch mitzumachen, quasi. Okay.
Genau.
Also mal ganz blöd gefragt: Was war denn dein Lieblingscharakter und wodurch stach denn der Lieblingscharakter so raus in dieser Story?
Das war der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ich wollte mich nur noch ausreden lassen. Es ist schön, dass in der ersten Einführungsstory sie sich noch die Mühe machen, dass eine bestimmte Person irgendwo sein muss, weil die Person relevant ist. Das heißt, Lady Marian soll zum Pater Schieß mich tot Egbert laufen, weil ihr Vater im Gefängnis ist oder sowas in der Art. So. Und da muss ich mit dieser Frau dahin, egal wo sie ist. Dann kannst du wirklich sagen, ey, er spricht sie an. Ab dann ist nur noch egal. Das könnte jede Person sein, vollkommen egal. Nur manchmal heißt es, Robin Hood ist gerade gefangen genommen oder Robin Hood ist bla bla bla. Aber auch da geht es meistens eigentlich nur darum, dass irgendjemand da ankommt. So war es dann bei mir so tatsächlich, dass im ersten Durchlauf hat Little John quasi den Tag gerettet und im zweiten war Lady Marian richtig krass drauf. Aufgrund eines Perks, sag ich mal, den sie da bekommen hat. Und das fand ich ganz witzig, weil während die anderen immer nur so Kanonenfutter und an der Seite standen und sie hat eigentlich alles gerockt und die konnten nur daneben stehen und applaudieren. Das fand ich irgendwie witzig. Ich habe das auch ganz hart durchgezogen. Also in meiner Version hat Lady Marian gewonnen, aber auch das ist nicht Teil der Story, sondern das ist mein eigenes, ich sag mal, Geschick an der Stelle, dass ich das so interessant gestaltet habe. Gibt dir natürlich völlig recht, dass diese Story möglichst dünn ist, aber es ist eine Story. Es ist das Minimum an Story, das du haben musst, damit das Spiel interessant bleibt, weil ansonsten würdest du wirklich nur sagen, bitte lauf zu Position X und drücke da Taste B. Und das will ja keiner sich antun. Also es wäre, ich gebe dir vollkommen recht, das ist kein gutes, keine gute oder besonders clevere Story, aber es ist eine Story. So viel, ich glaube, darüber sind wir uns definitiv einig.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Als ich gerade gefragt habe, was war denn dein Lieblingscharakter?
Ja.
Da wollte ich eher so ein bisschen drauf hinaus, dass die Charaktere irgendwie gar nicht wirklich existieren. Weil
genau.
Wenn du jetzt Robin Hood beschreiben müsstest, wie ist der in dem Spiel? Also
grün.
Ja, genau, der ist grün. Und,
ja.
Und da sind wir wieder beim Minimalansatz. Robin Hood kriegt einen Bonus beim Bogenschießen. Und Little John kriegt einen Bonus beim Hauen. Ja. Und damit ist der ganze Charakter zu Ende. Das war alles. Echt. Ich könnte nicht mal sagen, er ist irgendwie gutmütig oder er ist ehrgeizig oder er ist nichts, gar nichts. Und genauso kann ich das kann ich bei keinem einzigen Charakter im kompletten Spiel ausmachen. Selbst die Redeanteile haben, die sind alle komplett beliebig austauschbar. Was man auch daran sieht, dass sie so tolle Namen haben wie Holzfäller, Schmied, Frau Schmied. Von Schmied,
ja.
Pfarrer,
Bettler. Die haben Namen, aber das ist dann halt immer eher so der hier Nebensatz. Ne? Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Schmied hieß der nicht, wie hieß denn der? Alex? Vielleicht. Jedenfalls ist es nicht relevant, nicht genau weil
sagen.
Du musst es dir merken, ne? Du hast schon recht. Also vor allem die Nebencharaktere, die du ansprichst, die müssen aber auch, wie nennt man das, glaube ich, im Videospieljargon Tropes oder sowas sein, damit du halt genau weißt, ich brauche gerade seelischen Beistand, also gehe ich zum Pfarrer und ich brauche eine Axt, also gehe ich zum Holzfäller.
Ja, aber das ist halt, ne? Genau, und das reicht halt nicht, um eine Geschichte zu erzählen. Also das reicht, um Eckpfeiler zu setzen. Ich will da ja nicht spoilern, aber das ist halt auch an einer Stelle wird gesagt, wir brauchen wen, der an der und der Stelle arbeitet. Und du guckst auf den, oh Gott, ey, als ob das ein Spoiler wäre. Ziemlich früh im Spiel wird gesagt, wir brauchen wen, der sich im Wald auskennt. Vielleicht wen, der dort arbeitet.
Ja,
und dann guckst du
aufs
Spielfeld,
ne?
Und denkst, ist es Schmied, Frau von Schmied, Pfarrer, Bettler oder Holzfäller?
Ja.
Und
leicht gehalten, ja.
Und das gibt dir dann quasi die Aufgabe, vom Wald aus weiterzulaufen bis ins Dorf zu der Person oder zu einer anderen Person und dann gesagt zu bekommen, nee, geh doch mal zu der Person. Und weder das Dahinlaufen noch das, was die Person einem dann da sagt, ist irgendwie gutes Storytelling. Das waren jetzt einfach nur 22 Minuten Aufwand, den ich hatte, um da hinzukommen.
Ja, der Großteil der Story spielt sich schon vor und am Ende ab, ne? Also wenn dann größere Teile vorgelesen werden.
Genau. Und die sind ja auch sehr flach eigentlich nur. Also
naja.
Wenn wir es mal vergleichen mit, jetzt ganz blöd, mit Cantaloupe.
Ja, den besten Cantaloupe, Spiel aller Zeiten.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber also bei Cantaloupe in den ersten, auf den ersten zwei Seiten im Tutorial wird schon transportiert, welche Art Charakter der Hauptdarsteller ist.
Ja.
Du kriegst mit, welchen Humor der hat, welche Charaktereigenschaften der hat, wie seine Denkweisen sind, was seine Moralvorstellungen sind. Und du kannst dich mit dem identifizieren. Ich konnte
ich
mich mit dem...
Ich sehe da noch einen großen Unterschied, gerade bevor du ihn weiter ausführst. Du hast natürlich in Cantaloupe einen Charakter, den du auch wirklich siehst. Das heißt, er hat einen Charakter und so ist das. Du könntest natürlich auch jetzt bei Robin Hood einfügen an der Stelle, dass du einfach möchtest, dass sich jeder selbst mit dem Charakter identifiziert und ihm sein ihm sein eigenes Handeln quasi nicht vorgibst, sondern dich handeln lässt. Also wenn Lady Marion grausam ist und alle Soldaten tötet, dann ist sie halt die, oder vielleicht ist Lady Marion auch die, die ganze Zeit Leute anspricht. Als Verkaufsargument könnte man das anführen.
Ja. Ich glaube, da wird ein bisschen zu viel auf den Spieler abgewälzt.
Ja, wie immer.
Vergleich Cantaloup, die Charaktere sind einfach da und bei Robin Hood sind keine Charaktere da, sondern es sind alles einfach Statisten. Und wenn ich mir so angucke, was passiert denn da so an Story, wenn du mal alles aufschreiben würdest, was passiert ist und du die Laufwege weglässt, die du brauchst, um dieses, ich sag mal, 9-Stunden-Spiel, das ist vielleicht 9 Stunden, einen Durchlauf. Mhm. Ich glaube, in 9 oder 10 gemacht. 9 Stunden. Nehmen wir mal die ganzen Würfel ziehen und laufen und anlegen und so weg. Und dazu muss man sagen, eigentlich jede Mission besteht darin, vom Wald ins Dorf zu gehen oder vom Dorf ins Wald oder vom Wald ins Dorf und wieder zurück in den Wald. Mhm. Und zwischen im die Endeffekt, Burg mitnehmen. Genau, die Burg an der, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich hab von Per Silvester letztens das Wort gehört, Seilbruchstelle.
Ja, das ist schon
die
geil, ne?
Die Burg
das ist
hat eine Barsch, Seilbruchstelle. Ja. Von Udo Badisch, genau. Ach, ja, genau. Großartig.
Du könntest es kompliziert machen, indem du irgendwie eine zufällig erscheinende Punkt benutzt.
Ja.
Oder du gehst einfach an die Stelle und sagst, boah, gut, mache ich halt wieder, ne? Wie bei den letzten 20 Malen.
Ja, genau. Du musst ja eigentlich immer nur überlegen, wo könnte denn diesmal das Seil sein?
Exakt. Manchmal ist es wirklich so, dass ich mit einem Charakter schon da war und er stellt sich raus, ein anderer Charakter kriegt das Seil, dann haben sie nochmal schnell getauscht.
Ja. Naja, auf jeden Fall, es ist halt viel rumgelaufen, aber wenn du dann mal aufschreibst, was so passiert ist, dann ist das schon recht wenig. Und das ist recht flach und da sind keine großen Wendungen drin. Und wenn du das mal irgendwem gibst, der Geschichten schreibt und sagst so, ja, hier, guck mal, ist das nicht eine tolle Geschichte? So hier Anfang, Ende, Aufbau, Höhepunkt, Wendepunkt, was weiß ich, was man für, ich kenne mich mit Geschichten schreiben nicht aus, aber ich glaube, da wird wer drauf gucken und sagen, ja, ach, das ist nichts.
Du meinst, wenn sie also ungefähr, weiß ich nicht, jemanden für eine Stunde bezahlt hätten, dass dann was Besseres daraus bekommen wäre?
Das bestimmt.
Ja, ich denke auch, dass das sie einfach bestimmt. Das Geld gespart haben, weil das die Story, die hat sich keiner ausgedacht. Das ist einfach,
nein.
Wir haben die Story und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Charaktere durch den Gegend bewegen. Also jetzt müssen wir die ganze Mechanik darauf abstimmen. Und das ist natürlich vollkommen recht. Wenn man das andere rausnimmt, dann kannst du die Story innerhalb von 20 Minuten beschreiben, weil ja, im Endeffekt brauchst du nicht mal sagen, er spricht mit Person X und dann Y und Person Z, die sagt gar nichts dazu, die weiß einfach nichts Bescheid. Das ist natürlich auch immer geil, wenn du zu irgendeiner Person läufst und sie am Ende sagt, ja du, kann ich dir nichts sagen. Tschüss.
Ja, ich komme nicht von hier.
Ja, ich
bin aber so willst gar nicht Hut?
Hier. Ja. Aber weißt
oder
du was?
Oder einen Sack? Ja.
Ne. Ja, das ist ein Schick. Aber auf der anderen Seite, nimm jetzt mal die Story raus und lass nur das spielerische GS da. Ja, also ich bin auch dafür, dass dieses Spiel auf das Spiel des Jahres Liste gehört, aber wenn du jetzt nur wenn die Story jetzt rausnimmst, dann brauchst du das Spiel gar nicht mehr spielen. Das ist ganz, ganz traurig, wenn du so willst.
Nee, das stimmt. Es also, ist halt.
Was wäre das für ein Spiel, bei dem du von A nach B läufst und Leute umbringst, indem du zufällig was rausziehst? Das macht echt nur Sinn, wenn du auch die Story hast.
Ja, beziehungsweise ich glaube, du brauchst nicht mal eine Story. Ich glaube, du brauchst eine Rechtfertigung, das zu machen, Anreiz. Was du da machst. Genau.
Das ist korrekt.
Und das Spiel macht halt, ich glaube, das Spiel hat zwei ziemlich fiese Tricks, die aber gut funktionieren. Aber ich nenne das fiese Tricks, als ob da irgendwie eine böse Absicht hinter mir war. Hat halt für mich so ein paar Tricks. Das erste ist nämlich, einem dieses Gefühl von was Gewohntem zu geben. Also man kennt die Sachen, die da passieren. Und man kann so einen Aha-Effekt haben. So, ah ja, cool, ja doch, das kenne ich. Da hat man halt was Gewohntes. Da ist nichts, was irgendwie anecken kann oder so. Und es geht halt immer irgendwie weiter. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Und der ist viel wichtiger.
Janis?
In dem Spiel ist so ein ganz krasser Adventskalender-Effekt eingebaut.
Ja, exakt.
Das man will Öffnen wissen, was der ist. Türen. Das ist das, was dich nach vorne treibt. Und immer wenn ich wen frage, was ist denn, was, also Leute sagen mir, oh, das ist eine so geile Story. Und dann frage ich immer, ich versuche mich immer zusammenzureißen und frage immer, was war denn das Coolste in der Story, wenn du es durchgespielt hast? Und dann sagen die immer, oh ja, hier, als du da diese eine Stelle und dann hast du dieses Plättchen umgedreht und da drunter war das und das. Und dann nachher hast du das umgedreht und da war das da drunter und dann ganz am Ende hinten im Dorf das Plättchen rechts umgedreht. Krass, hätte ich nie erwartet. Und dann denke ich immer, ja, das waren alles keine Story-Momente. Das war hier Adventskalender. Ihr habt was aufmachen dürfen. Oder meinetwegen Legacy-Stapel. Das ist...
Bereits das Neuen.
Genau, das ist irgendein Effekt, der da eingebaut ist, der auch cool ist. Das muss ich sagen. Ich habe auch, also als ich in der ersten Mission, als ich da links so ein großes Ding umgedreht habe, ich fand's cool.
Ja.
Als ich danach im Wald Dinger umdrehen konnte, ich fand's cool. Ich fand das alles cool. Also es ist keine Story. Das ist auch nicht Storytelling oder so. Das ist zeigen, dass die Komponenten cool sind und dass es Spaß macht, damit dran rumzuhantieren. Das macht aber noch keine Story aus für mich.
Nee, das auf jeden Fall nicht an der Stelle.
Ist halt und ich muss es halt immer so ein bisschen vergleichen mit anderen Spielen, die eine Story erzählen. Und also nur mal ganz kurz, ich glaube, das ist ein total cleveres Design, dieses Spiel. Das macht ganz viele Sachen richtig. Ich glaube, das ist, auch wenn ich da ein paar Probleme mit habe, ist das auf jeden Fall vollkommen nachvollziehbar, dass das für ein Spiel des Jahres nominiert ist. Und es gibt durchaus Familien, denen ich dieses Spiel auch empfehle, obwohl ich bei dem Spiel größtenteils nur mit dem Kopf schütteln konnte. Also ich sehe auf jeden Fall ein, dass das schon ein cooles Produkt ist, was bei vielen Menschen gut ankommt und möchte das auch keinem irgendwie schlecht reden. Also das überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn man aus einer anderen Ecke kommt von Spielen, dann kann das Spiel nicht mehr funktionieren. Also dann kann es halt nur über dieses clevere Design funktionieren, wie man ins da reingeführt wird und wie diese Mechanismen funktionieren, die halt alle auf absolute Zugänglichkeit ausgelegt sind. Das ist schon super. Aber wenn man vorher so Spiele gespielt hat wie Cantaloupe oder Legacy of Dragonhold zum Beispiel, also dieses Choose Your Own Adventure Buchspiel von Fantasy Flight Games, was von Nikki Valens gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber
ich habe nur mal das Cover gesehen und war das nicht bei Kickstarter oder bilde ich mir das ein?
Das bildest du dir ein.
Okay, dann war das anders. Ich hatte nämlich, ja.
Das war einfach so ein einzelnes Produkt, was mal bei Fantasy Flight Games rauskam. Das spielt auch in der Welt von Terrinort, keine Ahnung, wie das heißt. Und das sind halt einfach nur so Hefte. Und da machst du halt wirklich so ein Choose-Your-Own-Adventure-Ding mit so ein bisschen Rollenspiel eingebaut. Also du hast einen Charakterbogen mit Vor- und Nachteilen und sonstiges. Und in dem Spiel, das ist aber so gut geschrieben, sowohl vom Worldbuilding her als auch von den Charakter aus Ausarbeitung, dass da teilweise Passagen sind, wo du einfach am Lagerfeuer sitzt und mit deinen Mitreisenden dich unterhalten kannst. Und es macht halt wirklich Spaß, dich einfach mit diesen NPCs zu unterhalten, um mehr über die zu erfahren, weil die Charaktere einfach so unglaublich gut ausgearbeitet sind, weil die so unfassbar tolle Geschichten haben und auch einen eigenen Charakter und dir total ans Herz wachsen. Und im Laufe dieser Story passieren halt auch total spannende Dinge. Und da macht es sogar Spaß, einfach bei einer Hochzeit dabei zu sein, was in dem Spiel tatsächlich auch vorkommt. Und das ist wirklich gut geschrieben. Was da aber definitiv der Fall ist, die haben sich dafür Autoren gesucht, die das für die geschrieben haben. Und das ist bei Robin Hood nicht. Ich sage halt, also meine größte Kritik an Robin Hood ist immer, dieses 200-Seiten-Buch, wenn du kein Autor bist, schreib halt kein Buch.
Ja. Das hast du häufiger, ja.
Genau, oder bei, was mich total umgehauen hat letztes Jahr, die vierte Sherlock Holmes Consulting Detective Box. Das ist die ist jetzt nur auf Englisch draußen. Ich fand Sherlock Holmes Consulting Detective immer schon ganz gut, aber die vierte Box hat eine komplett neue Qualität erreicht, weil, also da geht's um diese Baker Street Irregulars, also da diese Waisenkinder und so, die Sherlock Holmes unterstützen. Und die haben dann einen Autor geholt, der wirklich riesiger Sherlock Holmes Fan ist. Und der schreibt diese Geschichten mit einer Logik und mit einer Glaubhaftigkeit, dass sie wirklich sich in die alten Sherlock-Holmes-Geschichten nahtlos einreihen und dem Ganzen auf eine wirklich glaubhafte und clevere und wirklich coole Art und Weise dem ganzen Sherlock-Holmes-Universum auch noch sinnvolle Sachen hinzufügen und auch total spannende und interessante Sachen. Und ich habe dieses Spiel durchgespielt und es war tatsächlich, wir sind ja hier harte Männer, also am Ende des vierten Falls, da lief mir das Pipi aus den Augen, weil es halt wirklich einfach so krass gut geschrieben war und das, was in der Story passiert ist, halt einfach so mitreißend war. Und wenn man solche Sachen gespielt hat, und da würden mir jetzt noch mehr Sachen einfallen, also auch Tainted Grail mit dem ewigen Gegrinde, ja. Die Story ist schon hart gut und das Worldbuilding extrem kreativ. Und ich meine, Tainted Grail erzählt auch nur König Artus. Aber komplett neu, komplett anders. Also wenn man von solchen Sachen kommt und dann zu Robin Hood geht,
ist ja, natürlich hart, ne? Ja, das ist es, aber deswegen ist es ja auch in einer ganz anderen Kategorie eingesetzt. Ne?
Genau.
Deswegen ist das Spiel halt auch bei Kosmos und nicht vielleicht bei, was weiß ich, Feuerland oder irgendeinem anderen Verlag gelandet oder musste nicht gekickstartet werden, damit die Leute das auch wirklich kaufen. Ne? Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Ich habe noch ein paar Spiele auf der Liste drauf. Wollen wir uns die nochmal einmal kurz angucken, ob die da reinpassen?
Auf jeden Fall.
Also ich habe mal ganz oben drauf zu stehen Forgotten Waters. Das fiel mir halt direkt als erstes ein. Was ja bei Forgotten Waters im Endeffekt, ich habe es da noch nicht gespielt, das heißt, ich weiß eigentlich nur, wie die Regeln sind. Du stellst dich auf einen Plan und sagst, welche Aktion du machen wirst. Und dann ergibt sich die Story ja irgendwie auch durch das Vorlesen und das, was du mit deinen Crewmitgliedern machst. Ist das korrekt so zusammengefasst? Weil du hast es ja
das
gespielt.
Das ist schon korrekt so zusammengefasst, genau. Da ist tatsächlich großartig, dass die Geschichte halt in einem Stil erzählt ist, der einen unfassbar guten Humor hat. Also es ist ungefähr so ein, ja, das ist ein Monkey Island Humor, das kann man nicht anders sagen. Also, ja. Und gleichzeitig auch noch, was ganz clever und dumm gleichzeitig ist, du schreibst halt so einen Lücken, du füllst so einen Lückentext auf deinem eigenen Charakterbogen aus, der deine eigene Lebensgeschichte quasi ist. Da fragt er dich am Anfang irgendwie, nenn irgendwas, was super schwer ist. Und dann schreibst du halt irgendwie Wal hin und nenn irgendwas, was sehr klebrig ist. Und dann schreibst du Honig rein, keine Ahnung. Und dann musst du am Ende einen Lückentext vorlesen, wo dann diese Wörter eingebaut sind. Und das ist dann deine Geschichte. Also auch total absurd, ulkig.
Ja.
Aber auch das führt irgendwie so ein bisschen zu einer witzigen Story. Und die Story, die dir dann noch erzählt wird, die wird halt noch durch die Spielerinteraktion untereinander noch so ein bisschen ausgefüllt. Und zwar kriegt auch jeder Charakter noch so einen eigenen, eine eigene Aufgabe an Deck. Zum Beispiel sowas wie der Mensch, der um, wie ist denn das? Keine Ahnung, der sich um Proviant halt kümmert. Und nur der Spieler darf den Marker für den Proviant hoch und runter rücken.
Und der Rest muss betteln dann, wenn er das
und der, nee, der, also das, da ist nicht mal eine Entscheidung. Das ist nur, wenn das Spiel dir sagt, verliere zwei Proviant, dann muss der, der diese Rolle hat, diesen Proviant runterschieben. So, und das ist halt, das ist total albern, wenn jeder irgendwie eine Leiste vor sich hat. Aber das führt dazu, dass im Spiel, wo halt eh so eine super ulkige Stimmung herrscht, dass dann alle rüberrufen so, ihr Udo, mach mal Proviant weg. Und dann macht er feierlich Proviant 2 runter. Und da ist halt irgendwie so eine total absurde Stimmung am Tisch, die halt auch so ein bisschen dazu führt, dass da so ein bisschen Storytelling unter den Spielern noch passiert. Oder, das Spiel macht alles, um dich versehentlich ins Rollenspiel reinzudrücken und deinen Charakter auszuspielen. Dazu kommt dann noch, dass das Spiel zwar kooperativ ist, aber dass du dir gegenseitig Schätze wegnehmen kannst oder auch Gegenstände wegnehmen kannst und die dann einfach beim nächsten Besuch auf einer Insel verbuddeln kannst als Schatz, um eigene Ruhmpunkte zu kriegen, damit deine Endstory cooler ist. Das ist natürlich für ein kooperatives Spiel total Banane, dass man sich gegenseitig die guten Gegenstände wegnimmt, um sie zu verbuddeln. Aber man spielt halt auch einfach, verdammt nochmal, Piraten. Mhm. Die sind halt nicht irgendwie Best Friends oder so, sondern die kämpfen zusammen. Und wenn der eine dann irgendwie einpennt, dann wird dem das Glasauge rausgeklaut und irgendwie als Schatz verbuddelt. Und du luckst dir halt gegenseitig so Sachen weg. Und auch darüber erschaffst du halt irgendwie so eine Story von Menschen, die auf dem Schiff irgendwie aufeinander hocken und sich gegenseitig irgendwie dauernd bei jeder Gelegenheit hinter den Rücken irgendwie Sachen aus der Tasche klauen. Und da passiert auch viel. Also da, du hast tatsächlich zwischen den Spielern hast du halt da irgendwie so ein minimales Rollenspielgefühl und auch da ist Story, die so versehentlich passiert. Das heißt, bei dem Spiel passiert Story irgendwie so auf ganz vielen Ebenen. Und es ist urkomisch. Also das, finde ich auch großartig.
Ja. Man könnte es natürlich meinen, dass die Interaktion zwischen den Leuten natürlich auch bei Schach stattfindet. Und wenn man da sich, weiß ich nicht, die Mühe macht, seine Fantasie spielen zu lassen, könnte man natürlich auch da wieder über irgendein Königreich reden, was da gerade in einem Wandel ist, der Angriff von einem anderen steht. Aber hier ist es ja nur durch die ganze Mechanik ja auch noch, ist ja quasi heraufbeschworen, dass man sich so benimmt. Das heißt, das Spiel hat eine Minimum-Story, Plan A, also der Captain gibt ja vor, was passiert, es wird noch was vorgelesen über eine App, was auch noch total super ist. Und am Ende hast du dann trotzdem, also selbst wenn du mürrischer Typ bist und gar keinen Bock auf Rollenspiel hast, selbst dann wirst du ein Minimum an Story vorgekaut bekommen. Und dann fällt es logischerweise auch direkt darunter, ne? Aber dann macht es natürlich nicht so viel Spaß.
Ja.
So, dann haben wir noch auf der Liste, gut, Maus und Mystik ist eigentlich relativ klar, ne? Du hast eine Story, die wird vorgelesen, zwischendurch immer wieder durch. Ich glaube, wir können alle Szenariospiele, die was vorlesen haben, da reinpacken, außer, und da bin ich mir nicht sicher, Robinson Crusoe. Ich meine, bei Robinson Crusoe, ich erinnere mich, ich habe es das letzte Mal, glaube ich, vor anderthalb Jahren gespielt. Du kriegst eine Vorgabe über die Szene, sag ich mal, was du machen musst. Ja, der Anfangsfall hier rettet Jenny von der Insel da drüben. Dann sammelst du Holz und dann haust du ab. Aber zwischendurch passiert doch eigentlich, abgesehen von den Ereigniskarten, die eigentlich auch nur Flufftext haben, doch effektiv gar nichts. Und das Story, was sich da entwickelt, ist ähnlich wie in Forgotten Waters, eigentlich nur das, was aufgrund der Ereigniskarten passiert. Also die grünen, gelben und wie sie alle benannt sind, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Würdest du das trotzdem in die Story-Spiel-Ecke reinpacken, obwohl in Anführungsstrichen es ja nur aus deinem eigenen Kopf oder aus deiner eigenen Fantasie entspringt?
Die Antwort ist schwierig, weil ich einfach den Aussagen, die du gerade getroffen hast, widersprechen würde.
Leg los.
Da passiert ein bisschen mehr. Tja, ist das Story oder ist das thematisch? Das ist auch wieder eine schwierige Unterhaltung. Aber diese Ereigniskarten, das ist ja das, was ich ungefähr so am Anfang bei Arkham Horror erzählt hatte. So dieses, dass diese zufälligen Ereignisse quasi sich zusammenfügen zu einer Geschichte vom Leiden auf einer Insel. Die Reihenfolge der Ereignisse machen dann vielleicht nicht so viel Sinn, aber alle Ereignisse insgesamt führen dazu, diese Story anzufüttern, die man halt beschreiben kann als irgendwie, keine Ahnung, Insel, uns geht's schlecht, wir wollen hier weg. Ja. Aber bei Robinson Crusoe funktioniert das nochmal auf einer Story-Ebene viel besser als bei diesen ganzen anderen, ich sag mal, Encounter-Spielen, wo man so random Encounter hat. Bei Robinson Crusoe haben nämlich diese Ereigniskarten ja auch noch, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, die können wiederkehren.
Ja, und wenn zwar, du kannst dich entscheiden, ne? Lässt du den Tiger irgendwie jetzt in Ruhe oder verfolgst du ihn und dann ist genau das Problem, was du hast, später vorhanden.
Genau, oder auch wenn du von einer Schlange gebissen wirst, dann wird die Karte reingemischt, wenn du kein Heilmittel hast, und irgendwann kommt die Karte wieder und dann verlierst du halt dein Bein. Ich weiß gar nicht, ob das so düster ist oder ob ich mir das gerade ausgedacht habe, aber
Das Bein, glaube ich, wird nicht abgehackt, aber du kriegst halt, es können schon schlimme Sachen passieren, ne? Also es ist meistens absehbar, was passiert, wenn du es nicht machst.
Genau, und das ist schon, also da wird schon ein bisschen Story erzählt. Also das ist auch, ich würde jetzt sogar argumentieren, dass das, was in den Ereigniskarten da drin steckt, schon irgendwie mehr und innovativere und nachvollziehbare Storys sind als in Robin Hood.
Ja, das ist natürlich klar, du hast halt Zusammenhänge, ne? Du hast halt, wie du gerade schon gesagt hast, wenn A, dann B, ne? Das ist auch eine Logik. Bei Robin Hood ist das halt nicht so, da läufst du einfach nur da irgendwo hin und drückst den Anknopf, damit der nächste Story-Happen vorgelesen wird. Ich hadere da ein bisschen mit mir, ob das jetzt wirklich so ist, weil wenn du die Texte mal rauslässt, könnte ja rein theoretisch auch draufstehen, du bekommst jetzt einfach 2 Schaden, Punkt. Und die Überschrift ist Tigerangriff.
Ja.
Klar, ich muss mir das in meinem Kopf vorstellen oder dann macht es dann interessanter, aber ich kann mich an kein Spiel erinnern mit Robinson Crusoe, wo ich sagte, boah, weißt du noch, wie wir damals, sondern es war immer nur so ein, okay, wir sind draufgegangen, weil wir keine Unterkunft gefunden haben, oder weil wir haben es geschafft, weil wir eine Unterkunft vorher gefunden haben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es jetzt schon lange so lange her ist.
Ich glaube, ich habe für mich eine gute Zusammenfassung gefunden. Ich finde nicht, dass Robinson Crusoe ein Story-Spiel ist, aber Robinson Crusoe ist ein Spiel, was eine schöne Story erzählen kann.
Ja.
Guck mal, ist das nicht diplomatisch?
Das ist super diplomatisch. Gut, dann können wir uns beide auf unserer Liste einen Strich machen.
Ja, weil, also wenn mir wer sagen würde, Robinson Crusoe ist ein Story-Spiel, je mehr ich drüber nachdenke, würde ich ja sagen, nee, eigentlich nicht. Nee. Aber es erzählt eine Story, ja.
Ja, ich würde ja auch immer sagen, wenn jemand fragt, ich sehe auch immer bei Board Game Geek irgendwelche Einteilungen von Spielen, wo ich denke, ey, das ist einfach, das gehört nicht da rein, das ist kein Plättchenlegespiel, das ist kein Deckbuilding, das ist kein Worker Placement. Ich denke immer daran, würde ich jemanden, der mich jetzt danach fragt, dieses Spiel empfehlen? Also nimm mal an, der eine hat jetzt Carcassonne gespielt, Plättchenlegespiel, und ich sage dem jetzt, nimm folgendes Spiel.
Agricola.
Ja, oder Terraforming Mars. So, das ist kein Plättchenlegespiel. Punkt. Du legst da zwar irgendwas hin, aber es hat doch nichts damit zu tun. Genauso wie hier. Jemand hat, weiß ich nicht, Cantaloupe gespielt und sagt jetzt, ich hätte gern, na gut, da würde ich jetzt komplett was anderes nehmen müssen. Aber es gibt ja auch Spiele, die transportieren nur wirklich eine Story durch die Erzählung bei Maus und Mystic. Dann sage ich zu ihm nicht, spiel Robinson Crusoe, sondern sage ich, spiel statt Maus und Mystic irgendwie Herr der Träume. Zum Beispiel. So, also ich versuche halt dann immer der Person, die vor mir steht, einfach den nächsten Punkt oder den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu geben. Und wenn ich ihm dann aber mit sowas komme, dann wird er sagen, wo ist denn da die Story, mein Freund?
Genau, ja, das stimmt.
Ne, und das habe ich dann immer vor Augen. Und wo ich gerade da so schön für diese Richtung argumentiert habe, Seventh Continent sehe ich da irgendwie noch ein bisschen mit dazwischen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil du hast zwar auch diese Random Encounters, aber es liegt daran, wann du hingehst. Aber an sich passiert an der Stelle immer, in Anführungsstrichen, das Gleiche. Und du hast einen Startpunkt, wo erzählt wird, das und das ist dir passiert. Und du hast einen Endpunkt, wo erzählt wird, das und das ist passiert. Und zwischendurch manchmal ein paar Checkpoints. Also da würde ich auf jeden Fall, auch wenn mich das Spiel zwischendurch ein bisschen mehr genervt hat, als es eigentlich hätte tun sollen, würde ich da schon eher in die Richtung Story-Spiel argumentieren.
Ja, das ist, mit viel Grind. Ich finde, Seven Continent ist vielleicht sowas wie ein visuelles Choose-Your-Own-Adventure-Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Es erzählt halt aber auch eine Story, ich würde sagen, so zu 70% übers Worldbuilding und über über das rein Visuelle. Aber ja, es kann auch ein Story, könnte man auch Storyspiel nennen.
Ich hatte noch einen guten Punkt, woran ich das ausmache, ob es ein Storyspiel ist oder nicht. Wenn mir die Mechanik auf den Sack geht und ich trotzdem weiterspielen möchte, um zu wissen, was passiert.
Schön schwammige, aber gute.
Ja, nicht wahr? Ja. Bei Robin Hood ist es ja so. Also wenn ich nicht wissen wollte, was da passiert, wobei natürlich du dann wieder argumentieren kannst, dass es nur darum geht, dass ich neugierig bin, wie sonst was, und dass ich das nur umdrehen möchte. Aber auch bei Seven's Continent, da gab es zwischendurch eine Zeit, wo ich gesagt habe, entweder spiele ich jetzt nicht oder ich spule jetzt vor. Aber ich grind jetzt nicht wie ein Bescheuerter, weil das geht mir auf den Sack. Und da habe ich gedacht, so, okay, ja, ich will wissen, wie die Story ist und ich will wissen, was auf neuen Karten passiert, aber ich will nicht zum hunderttausendsten Mal einen Bär erlegen. Das geht mir auf den Senkel. Ja, kennst du Fog of Love?
Ja. Ich habe es aber nur ein halbes Mal auf Englisch gespielt.
Wieso ein halbes? Wie kann man da? Also die Beziehung ist so krass gescheitert, dass ihr euch angeschrien habt. Cool.
Nee, es war irgendwie super spät und ein Kumpel und ich wollten es einfach nur mal ausprobiert haben, weil er das halt da hatte. Und dann haben wir viel zu müde es einfach angefangen. Ja, und auf Englisch, also es funktioniert nicht so hundertprozentig gut, weil da so ein bisschen die Nuancen verloren gehen, wenn einer nicht hundertprozentig beim Englischen dabei ist. Und das war aber tatsächlich auch eher so nur so eine Partie, um da mal so ein bisschen reinzufühlen. Mhm. Und dann wussten wir, worum es geht, und dann haben wir es wieder weggepackt. Und ich habe immer mal wieder, denke ich, so bei der deutschen Version so, ach ja, eigentlich willst du das mal ausprobieren nochmal, weil ich das schon cool fand. Ja, nee, mach das mal nicht. weil ich wüsste halt wirklich niemanden momentan, mit dem ich das spielen könnte, außer mit meiner Frau. Glaube, das ist nicht, also das ist genau das Spiel, was man nicht mit seinem Beziehungspartner machen sollte.
Also ich habe tatsächlich auch schon mehrere Male gespielt und es ist tatsächlich möglichst witzig, wenn du einfach irgendwelche Leute nimmst, mit denen du definitiv keine Beziehung eingehst, weil dann kannst du schön Rollenspiel machen und die ganze Sache übertreiben. Ne? Also gleichgeschlechtliche Pärchen kannst du ja genauso gut spielen und dann auch natürlich ein paar Klischees auch bedienen, was dann auch ein bisschen spaßig ist, so von wegen, der eine ist mehr der weibliche Part, der andere mehr der männliche Part und vielleicht umgekehrt, als ein Mann und Frau dabei und trotzdem ist der Mann eher der feminine Teil. Das erzählt in diesem Sinne auch eine Story, aber auch nur, weil du sie selbst so gut spinnst. Wenn du kannst natürlich, bekommst eine Szene vorgesetzt, ey, es gibt Frühstück, was machst du? Und wenn du das ganz, ganz trocken spielst und sagst, ey, wir müssen jetzt hier Punkte machen, das geht auch. Denn das ist quasi nur eine Aufgabe, die du gestellt bekommst, mach Frühstück. Und es hat einen Flavortext, aber wenn du jetzt nicht anfängst zu spielen, dann macht das Spiel auch einfach gar keinen Spaß. Und von daher würde ich auch sagen, auch hier ist es nicht eine Story, die irgendwie erzählt wird, auch wenn du auch wieder hier zu unterschiedlichen Zeitpunkten Sachen vorgekaut bekommst, sondern es liegt halt wirklich daran, was macht der Spieler daraus?
Ich glaube, das ist das, was ich immer so als Story-Generator bezeichne. Ja, genau. Das sind halt Spiele, die dich dazu oder die sich so ein bisschen in so ein Erzählspiel reinbringen. Das ist ja jetzt nicht richtig Rollenspiel, aber es ist nicht Rollenspiel im klassischen Sinne. Aber das geht halt in diese Richtung Erzählspiel. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben genug gelästert. Es gibt noch unendlich viele Spiele, die da rein können. Große Frage, Halma, Storyspiel, ja, nein?
Ich habe das Bedürfnis, etwas unglaublich Cleveres zu sagen, aber ich bin gerade so hart auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Halma gespielt. Ich habe nicht mal so viel Wissen über Halma, dass ich einen Gag drüber machen kann.
Okay, pass auf, nächstes Ding. Mühle.
Ja, ich glaube, da steckt irgendein politischer Struggle hinter.
Auf jeden Fall, mindestens.
Der da transportiert wird, ja.
Man kann sich nicht vorstellen, dass, wenn man drei Figuren in eine Reihe stellt, eine Mühle entsteht, also ein Gebäude, und dadurch ein anderer niedergeht. Also.
Ja, ich glaube, da geht es aber wahrscheinlich auch eher so ein bisschen um das Aufbegehren des niederen Bauerntums. gegen die Farbe, die das Spiel angefangen hat, weil die ja, glaube ich, immer einen Vorteil hat bei Mühle. Aber ich
habe keinen blassen Schimmer.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe das letzte Mal mit meiner Oma gespielt.
Das spielt man nur mit Omas oder mit kleinen Kindern, die in der Schule das gelernt haben, frisch.
Was ist denn dein Lieblings-Story-Spiel?
Ich muss leider tatsächlich wieder Cantaloupe sagen. Also das hat mich, wie du gerade schon gesagt hast, ne, du hast irgendwann Spiele, die setzen sich auf dem ersten Platz fest und dann fängst du an zu vergleichen. Wobei natürlich bei Cantaloupe ist mir klar, ein Spiel, das in einer Buchform ist, bei dem du wirklich nur draus vorliest und zwischendurch unterschiedliche Aktivierungsmöglichkeiten hast, wie willst du denn das mit einem normalen Brettspiel überhaupt hinbekommen? Geht nicht. Das heißt, nur andere Spiele in dieser Art können das schaffen. Vielleicht irgendwelche Bücher, die mit Choose Your Own Adventure sind. Aber wenn wir jetzt bei einem klassischen Brettspiel bleiben, also wo ich mich auf dem Feld bewege, da liebe ich Oben und Unten einfach unglaublich. Es hat zwar immer noch diesen Effekt, dass du hingehen musst und sagen musst, okay, ich möchte jetzt einen Teil der Story erledigen. Wäre es aber vielleicht sinnvoller, jetzt eine andere Aufgabe zu machen und Punkte zu generieren, sage ich meistens trotzdem nicht scheiß drauf, ich mache jetzt Story. Und das ist halt auch wieder immer nur kleine Story-Happen, die du erlebst. Aber irgendwie, also die kommen auch nie zu einem großen Ganzen, aber ich mag das einfach mittendrin, eine Geschichte zu erleben, die dann beendet ist und wo ich dann einfach was Nettes bei rumbekomme. Aber ja, wenn man das jetzt wirklich als Story-Spiel da reinschmeißen sollte, ich weiß nicht.
Du hast jetzt gerade gesagt, ja, so im Vergleich zu einem normalen Brettspiel. Also
ja, ich glaube, diese
Definition von normalen Brettspiel, ich glaube, die ist schon seit ein paar Jahren aufgelöst. Also ich meine, wenn du dir jetzt das Spiel des Jahres 2021 nominiert sind, ein Adventskalender, ein riesiges Wo ist Walter Wimmelbuch-Bild und ein Comic, wo du dir die Panels aber erst noch selber einkleben musst. Also ich glaube, wir sind schon sehr weit weg von normalen Brettspielen. Ich glaube, da kann man ganz schon auch einfach zählen.
Ja, gut, dann habe ich es gefunden. Sehr gut, danke, danke. Und bei dir?
Es ist tatsächlich schwierig. Ich habe dich diese Frage so gestellt, weil ich dachte, oh, das ist ja eine coole Frage. Und jetzt habe ich gehofft, dass sie nicht zurückkommt.
Das kannst du so vergessen. Ich mache immer uns selber.
Ja, ja, ist tatsächlich auch schwer. Ich glaube, ich wäre aber tatsächlich bei Consulting Detective der vierten Box von Sherlock Holmes. Tatsächlich. Ich glaube, das ist es. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe echt viele, viele Rollenspiele und auch so Hybrid-Rollenspiele. Und also, wenn es wirklich um mitreißende und gute Story geht, ich glaube, dann wäre ich bei Alice is Missing. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das, also das, mal. Ja, das ist aber auch tatsächlich von wem wird das denn vertrieben? Ich glaube, es wird auch von Renegade vertrieben. Genau wie Icarus. Icarus, auch ein tolles Erzählspiel. Renegade macht eh viel Rollenspielkram. Das weiß irgendwie keiner. Alice is Missing, also wenn du irgendwann mal was in Rollenspielrichtung machen möchtest, ist das Ding, was du machen solltest. Ist auch hervorragend geeignet, um 5 gestandene Männer, die sowas noch nie gemacht haben, zum kollektiven Heulen zu bringen.
Ja.
Was ich immer gut finde. Das ist anscheinend ein wiederkehrendes Thema bei mir, bei guten Spielen. Aber das ist tatsächlich sehr interessant. Da spielt man einfach 16-Jährige. Das ist aber auch super geeignet für Menschen, die keinen Bock auf Rollenspiel haben, weil bei dem Spiel geht es darum, nachdem man so ein bisschen Worldbuilding betrieben hat, was so 1,5 Stunden ist, dann setzt man sich einfach im Kreis, holt sein Handy raus und schreibt sich gegenseitig SMS und in Gruppenchats, weil dieses Spiel nämlich komplett 90 Minuten lang mit einem Soundtrack begleitet, eine Story erzählt, wie ein 16-jähriges Mädchen vermisst wird und wie 5 Jugendliche sich gegenseitig Nachrichten schreiben, um dieses Rätsel zu lösen. Und das ist tatsächlich so ein kollektives Erzählspiel, wo man 90 Minuten lang komplett schweigt und sich gegenseitig Nachrichten schreibt.
Oha, also das macht dann auf jeden Fall erstmal an, diese Idee.
Ja, und also da sind 2-3 Sachen drin, die dazu führen, dass dich dieses Ding emotional komplett zerrockt.
Gibt es denn Regeln? Wie gibt es denn in diesem Spiel eigentlich Regeln? Also es klingt eher relativ frei.
Auf jeden Fall.
Ja?
Nee, es gibt sehr viele Regeln, sehr gute Regeln. Vor allem, weil das halt auch, das muss man noch dazu sagen, das ist natürlich ein Spiel, was mit vermissten Jugendlichen, also da können Themen
drin
vorkommen. Ja, genau. Das heißt, da gibt es vor allem Regeln, die in Richtung, wie erschaffe ich einen Safe Space am Tisch machen und wie gehen wir irgendwie mit Triggerwarnungen um, wie gehen wir irgendwie mit Wörtern um, wie können wir out of character sagen, sorry, diese Richtung geht nicht klar und so. Mhm. Also da gibt es halt auch viele Sicherheitsmechanismen auch im Rollenspielbereich mittlerweile, die etabliert sind. Das gibt es und das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo es ein Kartendeck gibt. Ich glaube, 80 Karten oder so. Unterschiedliche Karten für Charaktere, für Orte, also an bestimmten Stellen passiert was. Zum Beispiel immer bei 70 Minuten passiert was, immer bei 40 Minuten passiert was und die werden dann halt gezogen und so. Da gibt es viele Regeln. Definitiv. Und da muss man auch die Vorbereitung fürs Spiel, wo man so die Charaktere erschafft, die Welt erschafft und alles so ein bisschen definiert, wie es so läuft. Das dauert auch eher so 2 Stunden, würde ich sagen. Also man ist 2 Stunden am Vorbereiten und dann ist man 90 Minuten am Spielen. Und dann, ich würde sagen, nochmal so 20, 30 Minuten Cooldown. Also man braucht tatsächlich danach auch einen Cooldown, um irgendwie runterzukommen. Weil, also wie gesagt, 90 Minuten Soundtrack, das bedeutet halt auch, das ist halt schon durchgetaktet, da gibt es eine Spannungskurve, die vorgegeben ist und ohne zu viel zu spoilern, aber wenn die 90 Minuten um sind, dann ist der Adrenalinpegel am Tisch schon extrem hoch und auch der Spannungsbogen komplett überspannt schon und das ist halt, also das ist schon emotional hart beanspruchend und kann dich halt echt mitreißen, obwohl du nicht redest, sondern nur Text in dein Handy schreibst. Oder wenn du es halt übers Internet machst, halt in einen Discord-Server oder was weiß ich.
Das klingt echt sehr stark nach einem Rollenspiel, also mehr als es nach einem Brettspiel klingt.
Ja, das stimmt, aber es hat halt tatsächlich, ja, also die Karten, die auf dem Tisch ausgelegt sind, ja, das ist so ein Hybrid-Ding, also das ist ein Erzählspiel. Ja.
Ich meine, es gibt natürlich auch Rollenspiele, bei denen du halt einfach zum Darstellen oder zum Interagieren halt immer was bekommst, einfach damit es zum Beispiel keinen Spielleiter geben muss. Das wird natürlich dann dankenswerterweise durch das Deck gemacht. Aber ansonsten, wenn du das Deck weglässt, müsste da sich eine Person hinsetzen, die das zu dem richtigen Zeitpunkt triggert.
Genau, das stimmt, ja. Genau, das ist ein kollaboratives Erzählspiel, ähnlich wie Fiasco oder
Fiasco, Tanker, ja, stimmt, das hat man mal gespielt, das war geil.
Ja, das ist auch eine geile Story. Da kommt immer eine geile Story bei rum.
Ja.
Ja.
Oh Gott, das waren gute Zeiten mit Fiasco. Ganz schlimm. Ich habe noch eine letzte Frage an dich.
Ja.
Bevor wir hier das Ganze beenden. Und die stelle ich jedem. Und jetzt musst du gleich wieder sagen, danke, dass ich mich auch vorbereiten konnte.
Ja.
Easy. Wenn du ein Spiel hättest erfinden können, welches wäre das gewesen und warum?
Ja.
Also von einem der existierenden Spiele, ne?
Ja. Das ist ziemlich simpel. Das ist tatsächlich Cosmic Encounter. Weil ich schon immer Kombos geil fand. Ich fand es immer cool, wenn irgendwelche Spiele was total verrückt gemacht haben. Und ich fand es auch immer cool, wenn bei einem Spiel irgendwer gesagt hat, ich mache jetzt das und das und wer anders kam um die Ecke und hat gesagt, haha, nee, kannst du nicht, weil ich spiele jetzt diese Karte und dann ganz laut gelacht hat und dann kam irgendwer unterm Tisch hervor und hat gesagt, aber Moment, ich habe diese Karte, das geht ja alles nicht. Und wer anders kommt um die Ecke und sagt, aber habt ihr bedacht, dass hier jetzt ein Asteroid kommt und ihr seid jetzt übrigens alle tot. Und
klingt wie Yu-Gi-Oh!
Das fand ich immer cool. Deswegen habe ich auch Munchkin total lieben wollen und sehr lange Zeit gebraucht, um mir selber einzugestehen, dass Munchkin kein gutes Spiel ist. Oftmals.
Ja.
Aber irgendwie hat mir immer sowas gefehlt. So dieses, also ich kam so ein bisschen aus der Rollenspielecke, ich kam so ein bisschen aus der Magic-Ecke, ich kam so ein bisschen, also ich fand immer irgendwie Monty Python cool. Irgendwie hatte ich gedacht, das muss doch alles zusammengehen. Ich muss doch irgendwie geile Karten spielen können, eine witzige Story erzählen können und irgendwie einen lustigen Gag dabei machen können. Wieso kann man das nicht alles miteinander verbinden und warum ist Munchkin da nicht so gut drin? Und ja, Cosmic Encounter macht das ja alles. Irgendwie, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, auch wenn ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe, viel zu selten eigentlich. Aber da diese 1000 verrückten Aliens und der eine sagt, oh, ich bin jetzt hier die Amöbe, ich kann irgendwie mich vergrößern und verkleinern, so viel ich will. Und dann kommt wer anders und sagt, ja, aber ich habe die Alienrasse, die Braut. Ich kann mir einen von euch nehmen und heiraten. Und wenn ich irgendwann sage, nee, ich will jetzt nicht mehr verheiratet sein, dann kriege ich die Hälfte von dem, was ihr habt. Und das ist halt, also das ist schon die geilste Fähigkeit, die es jemals in irgendeinem Spiel gab. Ja, und da ist alles drin, was ich cool finde. Und wenn ich ein Spiel designt hätte, dann wäre es wahrscheinlich sowas wie Cosmic Encounter.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und auch für bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.